Hallo und herzlich willkommen zu dieser kleinen weihnachtlichen Bonusfolge des nerdigen und niveauvollen Trash Talks. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan und an meiner Seite habe ich heute erneut den bösesten aller Wrestling-Bösewichte, der aber eigentlich ganz lieb ist, nämlich den Tim Shatterlove, auch bekannt als Nero. Hallo Tim, wer bist du denn? Und wie geht's dir denn nach diesem brutalen Titelmatch am letzten Sonntag?
Hallo, danke für die Vorstellung. Ja, ich bin auf jeden Fall ganz lieb, auf jeden Fall nicht ganz böse, wie es oft vermutet wird. Und tatsächlich geht's mir sehr gut. Also, wie erwartet, ist alles inzwischen in Ordnung, zum Glück.
Sehr schön, sehr schön. Mir geht's auch gut, dazu kommen wir dann gleich.
Ja, bei dir gab's ja auch ein kleines Highlight beim Event. Da kann ich dich gerne dazu fragen.
Fangen wir aber vielleicht mal ganz grundlegend an, diese Bonusfolge einzuordnen. Denn erst einmal, dies ist eine weitere Pottwichtel-Folge. Daher, sie ist ein Beitrag zu der von mir organisierten Community-Aktion, bei der sich dieses Jahr 15 Nerd-Podcasts gegenseitig mit Themenvorschlägen beschenkt haben. Und wir haben ja die Kollegen von Das war anders gemeint beschenkt. Einerseits mit Wachstum um jeden Preis. Die Folge könnt ihr bereits seit dem 6. Dezember hören. Da ist der Nero auch mit dabei. Und andererseits mit Nahkampf, aber bitte mit Story. Und was passt bei Nahkämpfen mit Story denn besser, als über Wrestling zu sprechen? Ich denke nichts, Tim, oder?
Ich würde sagen, das ist der perfekte Mix.
Wunderbar. Und deshalb wollte ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, auch mal kurz ein paar Eindrücke wiederzugeben. Und welcher Zeitpunkt passt denn da besser für solch ein Folgenthema als Weihnachten? Denn einerseits reden wir gleich über eine Veranstaltung, die passenderweise Merry Xmas heißt. Und andererseits hat mir der Nero quasi ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk gemacht, indem ich nach ein paar Wochen Training selbst in den Ring steigen durfte, um zwei oder sagen wir mal zweieinhalb Matches vor über 300 ZuschauerInnen zu Schiedsrichtern. Und diese Bonusfolge ist zugleich auch ein wenig die Umsetzung des HörerInnen-Feedbacks, welches wir in der Jahresrückblicksfolge besprechen werden. Denn da haben sich die meisten von euch da draußen gewünscht, dass wir versuchen sollten, die Episoden auf unter 120, besser sogar unter 90 Minuten zu begrenzen, sodass wir mit dieser Folge ja quasi die Grundlagen schaffen, damit ihr Mitte Januar bei unserer Episode über das Wrestling-Rollenspiel World Wide Wrestling dann das nötige Basiswissen habt, damit wir das da nicht nochmal alles wiederholen müssen. Und deswegen fangen wir jetzt einfach mal wirklich ganz grundlegend an, um die HörerInnen abzuholen, die mit Wrestling noch gar nicht viel am Hut haben. Was ist dieses Wrestling überhaupt? Und Folgefrage, wer ist denn diese GAW?
Ja, also Wrestling zu erklären ist natürlich nicht allzu leicht, weil Wrestling irgendwo vieles ist. Nicht nur Wrestling, nicht nur das Sportliche, sind natürlich auch die schauspielerischen Fähigkeiten, die nötig sind, das Vertrauen zum Tanzpartner, sage ich mal, im Ring. Natürlich die Kraft, die Ausdauer, die Athletik. Es sind so viele verschiedene Elemente, die zusammenkommen. Und die GAW, jetzt in dem Fall die German Alliance Wrestling, ja, das ist ein Herzprojekt mit Standort in Erlangen. Und wir sind jetzt dabei, ich sage jetzt mal, mehr und mehr Shows zu produzieren, wo wir diese Leidenschaft, diese Liebe zum Wrestling auch präsentieren.
Und ich warne die Hörenden jetzt vielleicht schon mal vor, wir werden jetzt hart das Kayfabe brechen. Daher, es wird in dieser Episode vor allem um die organisatorische und erzählerische Planung der Geschichten und der eigentlichen Kämpfe gehen. Also, wenn ihr weiter ganz fest daran glauben wollt, dass Nero und sein Gegner Nixon sich bis aufs Blut hassen und sich im Ring gegenseitig umbringen wollten, dann solltet ihr jetzt lieber abschalten, denn wir blicken jetzt ein klein wenig hinter den Vorhang.
Das war sehr gut gesagt, ja.
Vielleicht handeln wir aber erst einmal grob das Organisatorische ab, wobei ich hier natürlich gern noch einmal auf die Bonusfolge 57 verweise, wo du das ja schon mal genauer beschrieben hast. Letztes Jahr war die GAW noch eine kleine Hinterhofliga für Freunde und Familie. Dieses Jahr gab es plötzlich ausverkaufte Event-Locations mit über 300 ZuschauerInnen. Wie viel organisatorischer Aufwand steckte denn da dahinter?
Ja, danke für die Frage. Also tatsächlich ist es im Endeffekt der Beweis für die Leidenschaft und das Potenzial, was schon immer in der GRW war, weil unser Kern ist der gleiche. Er ist heute der gleiche wie vor einem Jahr oder vor zwei Jahren. Ich denke, es war einfach dieses Mindset, das sich geändert hat. Einfach dieses, okay, was wird passieren, wenn wir vielleicht nicht nur für Friends and Family, sondern für die Wrestling-Fans die Show machen. Und man muss sagen, die Orga hat Spaß gemacht. Ich sage jetzt mal auch die Arbeit mit so vielen verschiedenen Talenten aus den unterschiedlichen Ländern. Mir persönlich gefällt es sehr, dieser Austausch, auch die kreativen Ideen, die womöglich einige Talente haben. Aber natürlich ist es mehr Verantwortung. Es ist ein größeres Kollektiv, was man natürlich auch versorgen möchte, ob das jetzt das Catering ist oder natürlich auch die Zeit, die man für jedes Talent mit sich bringt. Es macht mir nach wie vor Spaß und auch wenn sich in der Summe alles viel größer anfühlt, wirkt es nicht wirklich anders als früher. Also wir haben schon immer uns diese Gedanken gemacht, wie können wir die Zuschauer überraschen, was können wir präsentieren. Das ist jetzt das Allergleiche, aber einfach größer.
Und wie lange hat es gedauert, so ein Event zu organisieren? Also ich weiß zum Beispiel, ich glaube, das erste Mal war ich ja Anfang Oktober oder ich glaube, es war Anfang Oktober tatsächlich bei euch beim Training und habe mal so Hallo gesagt. Und schon da waren ja die Planungen wirklich weit fortgeschritten.
Ja, das ist eine gute Frage. Also viele Hauptmomente, auf die man hinausarbeitet, da wir ja auch viele Storylines machen, sprich weit nach vorne blicken, die standen schon vor fast einem Jahr fest. Also ich kann sagen, dass ich nach dieser E-Werk-Veranstaltung am Sonntag, ich glaube, ich war gegen 11 daheim, habe dann die Stunde mit der Family verbracht und war um 12:30 schon an der Eventplanung für März. Und Standpunkt heute sind jetzt grob gesagt schon die nächsten 3 Shows verplant, was das Ziel angeht. Also wenn man dieses Hauptziel hat und weiß, was man verfolgt, fällt der Rest wie ein Puzzle zusammen. Ich denke, der meiste Aufwand ist einfach schon gemacht worden. Man weiß, welche Talente dabei sind. Man hat ein Verständnis dafür, was jedes Talent auch benötigt, mit wem er arbeiten sollte. Am besten keine Matches, die es schon 100-mal gab. Und ja, es ist im Endeffekt aufwendig, aber diese aufwendige Phase ist vorbei. Jetzt geht's eigentlich nur noch darum, diese Spielfiguren, sag ich mal, zusammenzusetzen.
Man merkt, das ist schon so ein kleiner Vollzeitjob quasi, so für eine Liga zu managen. Also richtig großen Respekt, dass du das immer machst.
Dankeschön. Ja, also es ist mir zurückblickend auch für mich natürlich neu, darüber zu reden, weil vor 8 Monaten um diese Jahreszeit hätte ich fast nichts davon sagen können. Es ist so viel passiert in diesen 8 Monaten seit dem letzten April. Aber jetzt, wo man, ich sage jetzt mal, diesen Kader hat von, sagen wir mal, 60 Wrestlern für das nächste Jahr, man kennt sie schon. Es gab jetzt schon Kontakt, es gab Ideenaustausch. Das muss man ja nicht immer wiederholen. Sprich, jetzt ist es natürlich viel leichter, als es vor 8 Monaten war, als man jeden Einzelnen kennengelernt hat, als man jeder Person von dieser Vision erzählen wollte, wohin man mit der GRW will. Jetzt wollen die Leute dabei sein. Jetzt ist es leichter. Jetzt melden die sich auch bei uns, fragen, ob es Plätze gibt. Und das nimmt natürlich viel, viel Arbeit weg.
Sicherlich wird jetzt viele HörerInnen interessieren, wie denn so ein großes Event eigentlich hinter den Kulissen abläuft. Natürlich, mich hat das auch mega interessiert und deswegen berichte ich das einfach mal aus meiner Perspektive, denn ich war ja den ganzen Tag da, aber du kannst gleich hinterher nochmal bestimmt einen sehr viel tieferen Einblick geben. Also meine Perspektive war, wir haben uns erstmal um 9 Uhr getroffen, um alles vorzubereiten, also beispielsweise den Ring aufbauen und das Teil ist so schwer. Davon habe ich mehr Muskelkater bekommen als von den eigentlichen Trainingstagen bei euch. Dann die ganze Technik durch die Gegend schleppen und später, wenn dann schon die ersten WrestlerInnen da sind, beispielsweise auch bei den Kostümen helfen. Beispielsweise, du hattest ja so mechanische Engelsflügel. Da sind wir zu dritt dran wahnsinnig geworden, da irgendwie die Federn ranzufummeln. Also das war echt eine heide Arbeit. Naja, wenn ich mich jetzt nicht irre, gab es eine Stunde vor dem ersten Match dann nochmal eine große Besprechung mit allen AkteurInnen, wo dann die genaue Matchreihenfolge besprochen wurde und beispielsweise auch, welche besonderen Kampfmanöver von wem ausgeführt werden, damit es sich halt nicht doppelt. Und wir SchiedsrichterInnen haben dann auch noch einen eigenen Plan bekommen, wo der Ablauf der Matches detailliert stand, also beispielsweise, wie lang die einzelnen Segmente sind und ob beispielsweise jemand von außen eingreift oder ob das wirklich ein ganz cleanes Match sein wird. Und dann haben die WrestlerInnen und die SchiedsrichterInnen miteinander gesprochen. Für mich war ja beispielsweise relevant, bei welchem Finisher-Move ich wusste, dass ich den Kampf jetzt beenden kann und wo ich dann bedenkenlos durchzählen konnte bis drei. Und es gab dann ja auch noch so ein Match, wo ich angegriffen wurde. Und da musste ich dann natürlich wissen, wie ich und wo ich stehen muss, damit ich mich nicht verletze. Und es hat fast geklappt. Die Lippe war nur ganz klein wenig blutig. Dann lief das Event dann schön vor sich hin. Also typisch GAW wurde mal wieder krass überzogen, was die Länge anging. Und wenn ich mal nicht im Ring stand oder nicht gerade im Catering war, denn es gab wirklich sehr leckeres Essen, vielen Dank dafür, habe ich beispielsweise mit anderen Wrestlern Promo-Videos gedreht, weil tatsächlich schon die Geschichten, wie du gesagt hast, auch für die nächsten Events aufgebaut wurden. Irgendwann war das dann alles vorbei, dann folgte noch der Ringabbau und das Ausfegen der Halle und um 8 Uhr abends war das Event dann auch für mich persönlich vorbei. Wie war das denn bei dir? Was hast du denn den ganzen Tag über gemacht?
Also ich musste gerade schmunzeln, als du sagtest, typisch GLW überzogen. Also tatsächlich haben wir im Juli auf die Minute genau aufgehört. Aber ja, das war jetzt ein Jahresfinale. 11 Matches, man wollte es groß zelebrieren dieses Jahr. Nächstes Mal heißt es wieder pünktlich 3 Stunden Main-Show. Du hast es sehr gut zusammengefasst. Also im Endeffekt gibt es da 3 Phasen, was so eine Veranstaltung angeht. Und zwar alles, was vor der Show passiert, dann die Zeit während der Show und nach dem Hauptkampf. Also die Zeit, bevor der Einlass passiert, ist im Endeffekt, dass meine Crewmitglieder, jeder hat so seine eigenen Aufgaben, die auch schon im Vorfeld besprochen wurden. Also die Kollegen, die Supporter, die Teammitglieder, die wurden instruiert, auf gewisse Sachen zu achten, ob es jetzt der Aufbau vom Ring ist oder die Banner, das Überprüfen der Musik und vom USB-Stick, also all diese Details, sage ich mal. Das passiert vor der Show. Meine Aufgabe ist dann natürlich zu gucken, dass all das läuft. Falls jemand Fragen hat, irgendwas nicht hinhaut, dass ich es behebe. Und wie du schon sagst, es gab Catering, dass die Leute oder in dem Fall die Talente natürlich sich wohlfühlen, auch satt sind. Dann gab es dieses gemeinsame Gespräch. Die Wrestler erhalten den Ablauf vom Event, die Reihenfolge der Eintritte, die Schiedsrichter bekommen ihre eigenen Infos, wie die Matchdauer. Man bespricht Sachen wie eben die Finisher, wie du es gesagt hast, damit jetzt die Zuschauer nicht den gleichen Move oder nicht das gleiche Ende 5-mal sehen. Und während der Show ist es ähnlich. Da gibt's wieder ein paar Grüppchen, die eine Aufgabe haben. Wie du jetzt gesagt hast, die Wrestler, die fertig sind, haben Promos gefilmt. Ein paar andere haben sich für eine Doku vorbereitet. Da guckt man auch drüber, wer braucht jetzt Motivation, wen muss man sich vielleicht kümmern, wer hat vielleicht Fragen, vielleicht muss man auf irgendwas reagieren, ob es jetzt die Musik ist oder vielleicht Last-Minute-Fragen, irgendwas zum Match-Finish. Und nach der Show ist da mein Part auch etwas anders als die meisten Aufgaben. Jetzt am Sonntag war es so, dass ich mich natürlich bei meinem Matchgegner beim nächsten erkundigt habe, ob es ihm gut geht. Dann habe ich mich zum Beispiel von der Feuerwehr verabschiedet. Wir haben sie als Ehrengäste eingeladen oder kurz der Presse Hallo gesagt. Dann musste ich ganz schnell den Gewinnern vom Tippspiel, ich sage jetzt mal, ihre Beute geben. Und dann haben natürlich auch vielleicht ein paar Fans gewartet, aber auch die Wrestler wegen Auszahlungen. Da ist es natürlich auch gang und gäbe, dass ich mich bei jedem bedanke für die Show und auch frage, ob jetzt alles gut ist, ob jemand irgendwas hat. Parallel findet der Abbau vom Ring statt. Die Fans haben natürlich Zugang zu Merch oder zu den Face-Wrestlern, was meistens eher der Fall ist. Und ja, für mich ist es meistens so, wenn ich fertig bin, sind aber auch schon die Fans weg. Wenn ich dann meine Runde gedreht habe mit jedem Talent, ist eigentlich auch schon die Zeit um und es ist kaum jemand da.
Nun wollen wir nicht jedes der 11 Matches besprechen, denn ich bin mal so wagemutig und behaupte, dass 90% der HörerInnen dieses Podcasts die allermeisten Namen jetzt nicht kennen werden. Aber zumindest will ich auf ein paar eingehen und ich fange mal direkt mit der Pre-Show an. Denn das erste Match war ein 5 gegen 5 Tag Team Match, bei dem das in Anführungszeichen liebe GAW-Team rund um Asuka Tsöne gegen das böse Söldner-Team von Freiherr Kevin Kylo gewonnen hat. Und das ist deshalb bemerkenswert, zumindest für mich persönlich, weil ich so ein wenig sowohl an der Match-Story als auch an der Langzeitplanung rund um Asuka Tsöne mitschreiben darf. Und ich habe ja auch schon mit ihnen ein paar Promo-Videos gedreht und ein bisschen Regie geführt. Und glaubt mir, die werden im nächsten Jahr die GAW-Tag-Team-Szene ordentlich prägen. Und ich will jetzt gar nicht zu sehr unsere zukünftigen Storylines spoilern, aber ich habe eine Frage, die vielleicht wirklich interessant sein könnte für manche HörerInnen, nämlich, du hast da 10 Leute im Ring, die alle zeigen wollen, was sie können, aber du hast natürlich nur begrenzte Zeit. Wie konzipierst du denn da so ein Match? Also zum Beispiel, wer kommt in die Teams rein und wie viel Zeit haben sie, damit jeder auch ein bisschen was zeigen darf?
Also bevor ich auf die Frage eingehe, nochmal einen Daumen hoch an dich, weil ja, die Söhne Asgards oder Asgard-Söhne in dem Fall sind in guten Händen, was die Storys angeht. Da bin ich auch immer sehr gespannt, was du dir einfallen lässt. Und auch für diesen Support bin ich sehr dankbar. Was jetzt das Match angeht, es ist die Pre-Show. Und unser Ziel ist einfach, die Zuschauer zu entertainen, solange eben ja, der Einlass noch nicht durch ist, damit die Leute, die schon da sind, etwas zu sehen bekommen. Was natürlich auch eine gewisse Verantwortung ist für die Wrestler, weil man ist wirklich im Fokus, jetzt zu unterhalten. Und was dieses Match jetzt primär betrifft, für mich war von Anfang an klar, ich möchte meine Jungs dabei haben aus der GAW, die sich bemühen, die wirklich seit Monaten fleißig im Training sind. Die sollen diesen Moment haben. Aber natürlich waren im Fokus mehr die, ich sage jetzt mal, Veteranen. Zum Beispiel Kevin Kylo, der natürlich die meiste Erfahrung hat. Bentley aus England, war, ich glaube, mehrfacher Champion bei seiner Promotion. Der Andy Chase ist zurückgekehrt und hat ebenfalls mit seiner Erfahrung beigetragen. Sprich, für mich war das einfach, okay, ihr seid die 3-4 Jungs mit der meisten Erfahrung. Und schaut bitte, ich sage jetzt mal auf den Nachwuchs, dass er auch seine Zeit bekommt, dass die Jungs tolle Momente bekommen. Daraus resultieren natürlich Bilder und Highlight-Videos, dass im Endeffekt jeder von dem Match was hat. Und da es eben eins von nur 2 Pre-Show-Matches war, war auch klar, dass da die Matchdauer großzügiger sein wird. So, dass im Endeffekt jeder seine ungefähr 3 Minuten im Ring bekommt.
Ich weiß tatsächlich, wie eigentlich das Match enden sollte. Und bei diesem Match, wo wirklich 10 Leute im Ring sind, da ist ja der zentrale Akteur, der am Finish maßgeblich beteiligt sein sollte, aus familiären Gründen ganz kurzfristig ausgefallen und ihr musstet jemand Neuen reinholen. Wie schwer ist das vielleicht auch noch, dem zu sagen, hier guck mal, so und so ist die Match-Story, du musst das und das machen und vielleicht auch, wie schwer ist es überhaupt, jemanden so finden, der sich da hinlegen will quasi?
Also das ist natürlich der Vorteil, wenn man einen größeren Kader hat. Da gab es mehrere Alternativen, die man eben in dieses Match auch kurzfristig integrieren konnte. Der Vorteil ist natürlich, wie schon erwähnt, die erfahrenen Talente dieses Matches. Die haben es erfahren, auch wenn es spontan war, aber die Zeit reicht dennoch aus, um sich einfach anzupassen. So ein Ausfall, vor allem in einem größeren Match, ist natürlich wie immer schade, aber es ist menschlich. Und dieser Ausfall betrifft jetzt grob gesagt die anderen 9 Akteure nicht. Sprich, man muss jetzt nicht alles umschmeißen. Die 2, 3 mit der meisten Erfahrung von dem Match haben, ich sage jetzt mal, die Anweisung bekommen. Wir haben einen kleinen Plan gemacht, wie wir das jetzt ausgehen lassen können. Und ich würde sagen, auf 5 Minuten ist so ein Update auch gemacht. Also es wirkt schwieriger, aber es ist leichter bei diesen Team-gegen-Team-Matches. Bei einem Einzelmatch zum Beispiel, ja, da ist es natürlich um einiges schwieriger, weil da war wahrscheinlich eine Story primär für diese 2 Personen. Wenn der Tanzpartner ausfällt, schwierig. Aber bei 10 Akteuren oder auch 8, ja, da kann man tatsächlich leichter arbeiten.
Dann kam auch schon das 2. Pre-Show-Match. Das war direkt eine epische Schlacht um den GAW Youngstars-Titel. Und ich war als Schiedsrichter mittendrin. Und ich habe mir ja Horrorszenarien ausgemalt, allein schon, weil der Kampf zwischen 2 Franzosen war, die kein Deutsch konnten und ich kann kein Französisch. Und wie ihr alle wisst hier im Podcast, ich habe eine saumäßige englische Aussprache. Aber das muss ich sagen, das haben wir 3 dann doch ziemlich sauber über die Bühne gebracht. Und Amy und Kenny, so hießen die beiden Wrestler, waren auch wirklich super nett und kooperativ. Euer Ringsprecher übrigens auch, der hat mir nämlich noch im Ring ein paar Tipps gegeben, was ich machen soll. Und ein besseres erstes Mal hätte ich mir gar nicht wünschen können. Und ja, jetzt breche ich wieder mal das Kayfabe, also die Illusion, dass das alles echt ist. Aber gerade der Emi, der spielt ja absolut perfekt so einen arroganten Bösewicht. Aber im echten Leben ist der wirklich ganz ein Lieber, mit dem würde ich sofort ein Croissant teilen. Keine Frage. Aber es ist ja meistens so, dass die Bösewichte eigentlich die nettesten Menschen der Welt sind. Man muss nur dich und dein ganzes Team Mirage Fatal angucken. Ihr seid ja alle einfach mega cool, auch wenn ihr wirklich auch immer die Bösen spielt und wirklich stark ausgebuht wurdet von dem Publikum. Wie fühlt sich das eigentlich an? Fühlt sich das gut an, wenn man ausgebuht wird?
Ja, danke für die Worte. Also für mich ist das ja ein bisschen neu. Ich war so viele Jahre der Gute, der weiße Engel. Ich habe jetzt die Erfahrung, die ich bisher gemacht habe, schon genossen, weil es einfach komplett was anderes ist. Das ist auch irgendwo lustig, sage ich mal, so von innen, wenn man weiß, man triggert gerade die Leute. Womöglich auch die Freunde oder Kollegen oder einfach die Wrestling-Fans, die man kennt. Und man weiß, nach der Show ist man dann komplett anders zueinander. Aber ja. Es ist auf jeden Fall eine Reise. Ich kann auch dir noch mal ein Kompliment geben. Die Wochen vor dem Event hast du dich da wirklich sehr gut vorbereitet, so ziemlich alle Infos aufgeschnappt, die wir dir geben konnten. Und dann hat man dich ins kalte Wasser geworfen. Ein Match mit 2 Franzosen. Aber es hat alles geklappt. Alles ist wunderbar. Auch die Bilder, die ich schon gesehen habe von dem Match. Also ich muss sagen, du fällst nicht auf wie ein Ringrichter, der da jetzt sein erstes Match gemacht hat. Also Daumen hoch dafür.
Oh, vielen lieben Dank. Ich war mega aufgeregt.
Ja, aber wie fühlt sich das für dich an? Also war das so ein, okay, jetzt ist es vorbei. Schade, ich will nochmal hin, auch wenn ich davor nervös war. Oder wie genau fühlst du, ich sage jetzt mal, dieses Thema Ringrichter? Möchtest du es nochmal erleben?
Oh ja, das hat so Spaß gemacht. Das fühlt sich so gut an. Ja, auf jeden Fall. Ich möchte noch ganz viele Matches Schiedsrichtern. Das ist echt cool.
15. März.
Ja, genau. Und wo wir gerade bei Mirage Fatal waren, das war ja dann wohl der größte Skandal des Abends. Denn Kaito Silva, der sieht nicht nur aus wie Jesus, er hatte bisher auch genauso ein makelloses Image. Der war ja da der Gastschiedsrichter und er hat die ganze Welt und natürlich das Publikum betrogen und sich am Ende Mirage Fatal angeschlossen. Wie kamt ihr denn auf diese Idee für so einen Imagewechsel und wie habt ihr diese Geschichte vorbereitet? Denn, und das kann man auf euren Social-Media-Kanälen ja gut nachverfolgen, eure Promo-Videos gingen ja in eine komplett andere Richtung. Es sah nämlich nach einer Trennung von Mirage Fatal aus und einem Faceturn von Connor Haskett, also dass er jetzt quasi ein Guter wird. Da habt ihr uns also wirklich alle an der Nase rumgeführt.
Ja, also die Jungs haben das schon sehr gut umgesetzt, diese gewünschte Richtung. Also ich denke, dass ich irgendwann im August oder September Kaito oder auch die Gruppierung auf dieses Team angesprochen habe, dass ich die Idee habe, Kaito als Ringrichter einzusetzen. Dann ist es ja offensichtlich klar, so wie sich die Story entwickelt, dass er ja gegen Rush Fatal ist. Und irgendwie habe ich dann diese Idee gehabt, was, wenn wir alles dafür tun, nicht nur in dieser Storyline um die Tag-Team-Titel, sondern mit Mirage Fatal insgesamt, auch in der Nero-Geschichte, dass wir Hesketh als Zielscheibe nehmen und einfach diesen ganzen Fokus auf ihn lenken, damit es am Ende diese Irreführung wird. Wir gucken gar nicht auf Kaito. Wir lassen diesen Raum nicht zu, dass man denkt, oh, vielleicht schließt er sich den an. Wir haben alles ziemlich auf den Hesketh geschoben, ihn als Sündenbock dargestellt. Nero hat seine Frau angegriffen und wir haben dieses Narrativ gepusht, dass sich eher Hesketh gegen uns stellt, damit ja niemand dran denkt, dass sich Kaito uns aber anschließen könnte. Und die Jungs haben es super umgesetzt. Also auch dieses Match-Finish, es hat Spaß gemacht, einfach zu sehen, wie die Zuschauer darauf reagieren. Und so ziemlich alle fünf an diesem Finish Beteiligten haben es super umgesetzt. Die Bilder sind klasse. Auch wie der Kaito im Ring als Ringrichter mit dem Titel steht und grinst. Also die Jungs haben es eigentlich besser gemacht, wie ich es in meinem Kopf mir vorgestellt habe.
Ja, ist die Promos vorab waren ja super unterhaltsam.
Ganz kurz, wenn ich anhängen darf. Wir haben ja diese Feedbackbögen verteilt an die Fans. Einige haben sie auch ausgefüllt, was ich super finde. Und so viele Leute haben bei der Frage, ob sich Hesketh gegen Mirage Fatal stellt, sie haben es mit Ja beantwortet. Was mir jetzt auch ein bisschen das Gefühl gibt, dass es wirklich niemand kommen sah. Also es war wahrscheinlich Hesketh im Fokus und man dachte, er wird sich gegen uns stellen, entweder im Tag Team Match oder gegen Nero. Aber ich glaube, die wenigsten haben wirklich Kaito Silva mit dieser Tat in Verbindung gebracht.
Da würde mich interessieren, du hast ja gerade erzählt, wirklich viel von der Geschichte ist über Social Media Postings sozusagen aufgebaut worden. Und teilweise hat zum Beispiel Mirage Fatal ja das gegnerische Team, das hatte den lustigen Namen Kühe, Schweine, Weizenbier, so ein bisschen lächerlich gemacht in seinen Videos. Wie weit kann man denn bei so Promos gehen? Also wird das beispielsweise vorher so abgesprochen zwischen den beiden Teams? Dass es heißt, wir wollen uns über euch lustig machen, dürfen wir das auch? Oder kann quasi jede Gruppierung für sich selbst entscheiden, wie sie ihre Promos, ihre Werbevideos gestaltet?
Also das ist natürlich unterschiedlich, je nach Talent. An dieser Stelle muss ich sagen, dass Pharma Joe und Georg Werch komplette Profis sind. Und ich denke, sie wussten auch, dass wenn sie mit Mirage Fatal arbeiten, dass diese Art der Promos, ich sage jetzt mal, auf sie zukommt. Und sie dann natürlich auch die Freiheit haben, alles Mögliche zurückzuschießen. Sprich, man kann natürlich gewisse Details absprechen, aber ich sag mal, bei den beiden wusste ich, die verstehen die Geschichte. Diese Idee tatsächlich kam, ich denke, von Superior und vom Hesketh, diese Promos zu machen, wo man sich über sie lustig macht. Ich fand, das passte. Hat die Tür eröffnet, dass eben Pharma John und Gwerich was zurückmachen können. Ja, und dadurch ist im Endeffekt noch mehr Spannung reingekommen. Aber es gibt natürlich Talente, die machen vielleicht insgesamt eher weniger Promos oder mit denen man das dann doch genauer bespricht. Ist das für dich in Ordnung? Was hältst du hiervon, von dieser Idee? Also es gibt im Endeffekt alles.
Dann gehen wir mal weiter zu einem Match, wo ich mich, glaube ich, niemals mit anlegen würde mit einem von den Wrestlern, wenn ich eine Promo machen würde, weil die mir so Angst einflößen. Wir gehen nämlich direkt zum vorletzten Match, denn da war ich wieder Schiedsrichter und es hieß eigentlich Boris Payne gegen Max Berg, also zwei massive Muskelberge, aber dann war Max Berg nicht da und Bobby Blue wurde in 3 Minuten zusammengeschlagen. Aber Überraschung, dann kam Max Berg doch noch, Martyrium kam ebenso und dann hat Alex Duke auch noch eingegriffen und am Ende habe ich einen ordentlichen Faustschlag vom siegreichen Max Berg kassiert, der so realistisch aussah, dass meine Freundin fast losgeheult hat. Und hier muss ich einfach mal den Max Berg loben, denn der ist zwar beeindruckend groß und macht mir ein bisschen Angst, aber Wahnsinn, wie gut der das gemacht hat. Also es war so professionell und sicher. Also ich habe gar nichts gespürt, auch wenn meine Lippe ein bisschen dann hinterher geblutet hat. Aber ich stand halt einfach ein bisschen blöd offensichtlich. Ist aber nicht schlimm. Und dann kam auch noch Asgards Söhne rein, um mich zu retten. Und dann habe ich mich irgendwie schwer verletzt aus dem Ring rausgeschleppt. Und auch hier wieder die Frage an dich als Booker, also als der Planer des Kampfes. Wie viele Story-Twists und dramatische Wendungen verträgt denn so ein Match eigentlich, bevor es zu viel ist? Denn das alles, was ich jetzt beschrieben habe, ist ja innerhalb von gerade mal einer Viertelstunde passiert.
Also Daumen hoch an dich, dass du diese Einstellung hast und verstehst, dass sowas leider passieren kann, aber im Endeffekt nicht zu schlimm war. Und ganz kurz nochmal das Thema, dass die Heels sehr nett sind, Backstage oder im Privatleben. Und ich denke, Max Berg, Boris, das sind perfekte Beispiele dafür, die ich jetzt einfach mal loben will. Also menschlich, persönlich, klasse Männer. Die haben so viel Spaß, fast schon zu viel Spaß Backstage gehabt bei der Matchplanung, dass ich schon überlegt habe, dazwischen zu gehen. Also die hatten wirklich Gaudi. Was jetzt das Match angeht, ich meine, auch hier wusste ich, das sind alles sehr erfahrene, sehr gute Catcher, um die man sich jetzt nicht die Welt an Sorgen machen braucht. Der Alex Duke, sein Angriff gegen Martyrium, das wird in einer Story erklärt. Warum, wieso, weshalb? Und die beiden werden im März ein Match haben. Und der Rest waren einfach Überraschungen. Also wir wollten einfach die Zuschauer überraschen, deswegen hieß es, Max ist gar nicht da. Vielleicht waren welche enttäuscht. Dann kam auch plötzlich Martyrium raus, so gesehen der Held vom Deathmatch aus dem Juli. Ja, das Match diente wirklich diesen Überraschungen. Es fehlt ein Wrestler, dann kommt einer dazu, dann wird einer angegriffen und Feedback war soweit auch positiv zu dem Match. Von daher denke ich, dass da alles richtig gemacht wurde. Die Fans wurden gut unterhalten und auf jeden Fall ein Match, das mir persönlich Spaß gemacht hat, mit den Kollegen zu bereden.
Und ich kann dir auch sagen, die Wrestler hatten richtig viel Spaß. Also ich habe es ja hinterher gesagt, ich glaube, die kommen ja beide so aus dem süddeutschen / österreichischen Raum und die haben immer von der Gaudi gesprochen. Also ich denke, es war auch für mich eine Gaudi tatsächlich, auch wenn ich eine kassiert habe.
Also ich freue mich doch wirklich für dich, in so einem Match dabei zu sein als Ringrichter. Weil wenn man sich diese Namen anschaut, Max Berg, Martyrium, Boris Payne, das sind schon nicht nur in Bayern, sondern in ganz Deutschland, sage ich mal, bekannte Namen, sehr gute Talente. Und auch hier kannst du dich schon mal sehr freuen auf die Matchbilder.
Oh ja, das werde ich. Wenn die Folge online kommt, ist natürlich wieder alles in den Shownotes verlinkt, weil ich glaube, dann sind die meisten Bilder und vielleicht auch schon Kurzvideos online. Und es gab, wie gesagt, ja wirklich sehr viele Matches auf der Card, sehr viele hochkarätige Matches. Und ihr hattet auch zwei Frauenmatches. Und es ist ja mal sehr lobenswert, dass ihr das quasi so fördert. Und ihr habt auch wirklich teilweise große weibliche Stars aus der europäischen Szene rangeholt. Magst du vielleicht da mal eine Lanze für brechen für eure Matches?
Ja, also ich bin da auf jeden Fall stolz auf all die Talente und auf das Women's Wrestling insgesamt. Da waren ja auch viele verschiedene Länder vertreten. Und man kann wirklich sagen, eigentlich fast schon das Beste Europas. Ob es jetzt das Women's Title Match war mit Mila und Lexa, also zwei sehr große erfahrene Namen. Aber auch das Queen's Gambit. Du hast mit Madison Marley ein Talent, das mit Sicherheit in den nächsten Jahren ganz oben sein wird. Sie ist 18 geworden, war jetzt schon in 12 Ländern wrestlen. Macht auch eine Japan-Tour, nächstes Jahr. Und wird auch zu uns, zu GRW, zurückkehren. Und wenn man sich auch den Rest der Talente anschaut, also eine Jay Nero, in meinen Augen kann man mit jeder Frau auf der Welt in den Ring stellen. Also was ein Wahnsinnstalent. Auch hier die Grüße an Axel Tischer, an ihren Trainer, der mit diesem Talent natürlich etwas sehr, sehr Großartiges gemacht hat. Und auch der Rest vom Queen's Gambit. Also man kann jetzt über die Faye sprechen, die natürlich im Training sich alles abverlangt hat. Jenny Ferox, die auf Story bedingt Wortschalt ersetzt hat und einen guten Job gemacht hat. Baby Allison ist auch schon seit 10 Jahren aktiv. Allein die Arbeit mit ihrem Gimmick, ihre Ausstrahlung super. Also jede einzelne Frau in meinen Augen, eine Lakatrina, die auch Wurzeln in der GRW hat und was für eine super Entwicklung sie hingelegt hat. Also keine von diesen Frauen braucht sich zu verstecken. Und wenn man jetzt wirklich diese, ich sage jetzt mal, Top 3 dieser Frauennamen von dieser Card nimmt, das ist schon die Elite Europas. Also da kann man wirklich sehr stolz drauf sein, diese Crew dabei gehabt zu haben.
So, und dann kommen wir doch einfach mal zum großen Finale. Nero gegen Nixon. Das fiese Mastermind gegen den sympathischen Muskelberg. Ein Epos, das sich über 6 Jahre hingezogen hat. Vielleicht gib uns doch erstmal so eine kleine Zusammenfassung von dieser Langzeitstory.
Also ich habe versucht, die Zusammenfassung kurz zu machen mit dem Trailer zum Match und das ging 5 Minuten lang. Also im Endeffekt ein weißer Engel, der zum gefallenen Engel wurde, ein arroganter Prinz, der zum König aufgestiegen ist und die Anhänger jetzt auch Löwenclan nennt. Es sind ja auch so viele verschiedene Figuren mit involviert, ob es jetzt Mira Schwartal ist, Angie Heskett, die theoretisch eine sehr gute, womöglich die beste Freundin von Nero war und zum Schluss verraten wurde. Es gab auch viele Elemente wie die Kette, die goldene Kette, die auch zu Neros Verhängnis wurde. Auf jeden Fall eine Story, die man so schnell nicht wiederholen kann, weil natürlich so viele Jahre vergangen sind. Ich wüsste auch gar nicht, wie man das jetzt noch besser beschreiben kann, außer dass jeder von uns im Endeffekt komplett anders aus dieser Story rausgegangen ist, als wir jetzt begonnen haben. Damals war ich ein Weiß, Nixon war der arrogante Prinz, der abgeklopft hat, und am Ende war es im Endeffekt Nero, der nach all seinen bösen Taten mit seiner eigenen Waffe geschlagen wurde und zum ersten Mal abgeklopft hat.
Wie plant man denn eigentlich so eine lange Geschichte? War das mehr so, dass du von Event zu Event gedacht hast? Oder hattest du direkt von Anfang an so eine ganz grobe Vorstellung, in welche Richtung es gehen sollte 6 Jahre später?
Also ich muss zugeben, nein, damals vor 6 Jahren war das nicht geplant. Vor 6 Jahren im ersten Match hat Nixon Nero besiegt und das war's dann auch fürs Erste. Also Heskett war damals tatsächlich der Rivale von Nero. Heskett war auch daran beteiligt, warum Nero verloren hat. Die Story hat dann schon einen etwas anderen Verlauf genommen. Dann gab's leider die Covid-Zeit und gewisse Stories waren theoretisch auf Pause. Aber irgendwann, ich schätze vor knapp 2 Jahren, haben wir gesagt, okay, es wird vielleicht auch Zeit, jetzt mal langsam diese Story aufzugreifen und Richtung Höhepunkt zu gehen. Und ich denke, das war vor fast einem Jahr, wo ich Nixon gesagt habe, wir werden hier und da das Finale haben und ich will, dass du derjenige bist, der mir den Titel abnimmt. So, das war der erste Hauptgedanke. Nixon besiegt am Ende Nero. Wie kommen wir jetzt dorthin? Am Anfang war die Idee, das Ganze im Juli zu machen, also letzten Sommer. Aber dann ist uns aufgefallen, zuerst wegen der Eventlänge, das ist schon mal das Erste, dass das Event dann länger gedauert hätte. Und wir waren wirklich auf die Minute mit den 3 Stunden voll. Das war einer der Gründe, warum ich es dann auf Dezember gelegt habe. Und der zweite Grund war im Endeffekt, es gab den Rumble. Es gab zum ersten Mal den Women's Title, International Title. Es gab ein Deathmatch. Mir war klar, dass ich für den King, der schon seit so vielen Jahren ein sehr guter Freund von mir ist, dass ich dem Ganzen eine Bühne geben will. Das soll jetzt nicht untergehen, neben all diesen tollen Highlights. Und wir haben es dann aufs E-Werk gelegt, nochmal die Story dramatisiert, primär mit Angie Heskett. Und als natürlich jedem oder uns beiden klar war, Iwerk wird das Finale sein, da ging es natürlich, okay, wie sieht das Match aus? Was wollen wir zeigen? Wie wird das Finish aussehen? Es war natürlich leichter, als wir drüber gesprochen haben. Wir wussten, wir nehmen einfach aus jedem unserer Matches die besten Aktionen mit, legen vielleicht bei der Härte einen drauf mit dem Holzboden. Wir haben ja den Ring zur Hälfte freigemacht. Und ja, es kam dann eigentlich wie ein Puzzle zusammen. Also all diese Details, wie jetzt seine Armverletzung von einem Jahr, sein verletztes Knie vom April, dass der Nero natürlich gesagt hat, all das wird jetzt umso schlimmer für dich enden. Nixons Idee war natürlich, okay, ich werde jetzt alles geben und mir den Titel holen. Er hat auch alles dafür riskiert, nach der Story. Er wäre ja ein Mitglied von Mirage verteilt, wenn er verloren hätte. Und ich kann nur hoffen, dass am Ende, auch wenn wir leider das Match bisschen zu lang präsentiert haben, bedingt durch all diese Ereignisse, dass die Zuschauer dennoch eine schöne Zeit hatten. Ich kann nur sagen, Nixon sah so glücklich aus. Ich habe jetzt immer noch diesen Moment so klar im Kopf, als ich abgeklopft habe und am Boden gelegen bin und so zu ihm rübergeguckt habe und wie er gestrahlt hat. Er war voll am Grinsen. Er hat sich auf den Sommer gefreut gehabt, hat dann erfahren, dass er sich noch ein paar Monate gedulden muss bis Dezember. Und als dieser Moment passiert ist, da war ich für ihn auch glücklich, dass ich endlich meinen Titel abgeben konnte an die richtige Person.
Ja, ich meine, ich habe das auch gesehen. Ganz am Ende, das allerletzte, was ich quasi gemacht habe bei dem Event, war beizuwohnen, wie ihr die, ich weiß gar nicht, wie es heißt, die Namensplakette geändert habt auf dem Titelgürtel. Und da war der Nixon schon sehr glücklich. Auch von mir nochmal herzlichen Glückwunsch.
Ja, also das mit den Titeln ist eine sehr wichtige Sache für mich. Die sollen einzigartig sein und natürlich einen gewissen Wert haben. Und all unsere Titel sollen diese Namensplaketten haben. Und ich denke, das war auch so ein schönes Zeichen, weil wir eben diese Freundschaft haben, dass ich für ihn mein Namensschild gewechselt habe und natürlich im Vorfeld ein extra für ihn anfertigen ließ mit dem Namen King Nixon, der Zweite. Er hat auch heute schon ein Bild gepostet vom Titel. Also er ist sehr, sehr glücklich. Das kann ich bestätigen.
Und ich gebe hier nochmal einen kleinen Einblick hinter die Kulissen, denn es war für mich schon sehr interessant zu sehen, wie sich die einzelnen WrestlerInnen auf ihre Kämpfe vorbereitet haben. Manche saßen einfach nur chillig beisammen und haben über Gott und die Welt geredet, weil sie alles im Ring durchimprovisiert haben. Andere haben quasi den ganzen Tag lang den Matchablauf in ihrem Kopf immer und immer wieder durchgespielt. Oder aber, bevor die ZuschauerInnen kamen, im Ring geprobt. Wobei die meisten hatten ja so Kämpfe um die 10 Minuten, vielleicht auch mal eine Viertelstunde. Aber ihr habt ja mit allem Drum und Dran fast eine Dreiviertelstunde lang über 3 Runden hinweg abgerissen. Und abgerissen meine ich damit im wahrsten Sinne des Wortes, denn ihr habt ja unter anderem den Ring auseinandergenommen. Wie merkt man sich denn das alles? Und wie baut man über so eine lange Zeit einen Kampf auf, damit es von Minute zu Minute spannender wird?
Also ich denke, dass da einfach verschiedene Elemente zusammenkommen. Zum einen haben wir auch die Momente im Ring genutzt, um zu kommunizieren. Zum anderen wussten wir natürlich von der Story her, wohin wir wollen. Also es war uns klar, dass der Anfang einfach auf dem Wrestling basiert und dann auf Mirage Fatal, auf dem Eingriff, dann auf den Ärzten, dann ärgert Nero den Löwenclan und zerreißt ein paar Fanschilder. Also es war einfach eine simple Reihenfolge von diesen verschiedenen Aktionen und der Rest kam eigentlich von alleine. Also das war tatsächlich weniger das Problem. Ich kann nur sagen, dass er sich für uns nicht so lang angefühlt hat, weil wir ständig auf Autopilot schon bei den nächsten Aktionen waren. Und ich fand es auch interessant, wie der Nixon heute gesagt hat, ich habe mit ihm nämlich Kontakt gehabt, also wie dankbar er überhaupt ist für diesen Moment, weil ich für mich als Promoter, ich hatte theoretisch 11 Matches. Ich muss für jedes Talent da sein. Ich mache mir um jedes Match Gedanken. Und jedes Match betrifft irgendwo mich. Entweder die Ergebnisse oder falls etwas schief läuft oder falls etwas vielleicht nicht gut ausging und die Story nicht überzeugt hat. Aber ich kann nur sagen, dass dieses Match mit Nixon, das war für mich einfach dieser Fokus. Ich will alles für ihn umsetzen. Das war sein Moment. Und ich musste mir gar keinen Kopf um ihn machen. Also ich wusste, er braucht grob gesagt keinen Babysitter. Er ist Nixon, King Nixon, und er wusste, ich bin jetzt der böse Nero. Ich werde die Zuschauer ärgern. Ich werde die Ringrichterin Josie piesacken. Also wir mussten weniger für den anderen mitdenken. und konnten eigentlich mehr auf sich selbst schauen. Und das ist etwas, was natürlich auch mit der Zeit passiert, wenn man öfter mit der gleichen Person zusammenarbeitet.
Nun ist das Event heute an dem Tag der Aufnahme ja 3 Tage schon vergangen. Und du hast vielleicht schon Feedback bekommen. Du hast ja von den Feedbackbögen von den ZuschauerInnen gesprochen. Aber vielleicht haben auch schon ein paar WrestlerInnen mit dir gesprochen oder vielleicht mit dir geschrieben. Was hast du denn so für Feedback bekommen?
Also ich bin immer sehr, sehr, sehr dankbar für Feedback. Und zusammenfassend kann ich sagen, dass es schon sehr positiv ist in Bezug auf die Talente, auf die Location. Es war voll. Es gab tolles Catering und auch, ich sage jetzt mal, die Präsentation der Wrestler. Natürlich ist zum Beispiel die Eventlänge ein Thema, was ich voll auf meine Kappe nehme. Da muss ich auch schauen, warum wir 40 Minuten zu spät waren, wo wir genau die Kontrolle verloren haben. Ich meine, klar, ich kann sagen, es war das Jahresfinale, es sind 11 Matches, es ist wie eine WrestleMania, die geht halt länger. Aber wir haben dennoch überzogen, das war nicht gut. Ich werde nächstes Mal verstärkt darauf schauen, dass die nächste Show eben nicht mal 4 Stunden geht, sondern 3 Stunden. Und das ist grob gesagt schon das größte negative Feedback, sage ich mal, einfach die Dauer. Vielleicht auch ein bisschen die Technik, das Format der Bilder, die über die Beamer gezeigt wurden, das wurde genannt. Da lässt sich auch arbeiten. Ich meine, klar, die Bilder waren natürlich erkennbar, es war alles verständlich, aber ich schätze, die hätten einheitlicher sein können. Aber im Großen und Ganzen sind die Fans zufrieden. Es wurden ja vor Ort schon viele Tickets verkauft für nächste Events. Und wenn die Leute mit diesen Gefühlen heimfahren und ich in meinem Postfach diese schönen Worte lese, dann gehe ich schon davon aus, dass ich dann auch sagen kann, dass das Event für den Großteil der Fans sehr, sehr positiv aufgenommen wurde.
Das kann ich so auch bestätigen. Also ich bin jetzt natürlich ein wenig parteiisch, weil ich ja hinter den Kulissen war. Daher habe ich einfach mal meine Freundin und ihre beste Freundin gefragt, die alles aus der Perspektive der unbedarften Zuschauerinnen gesehen haben. Und erstmal, es war natürlich mega toll, was man alles für sein Geld bekommen hat. Also, ihr habt ja wirklich Stargäste aufgefahren, das war der Wahnsinn. Also wenn man so ein bisschen in der deutschen Wrestling-Szene, in der europäischen Wrestling-Szene teilweise drin ist, da sind wirklich so tippitoppi-Namen gewesen. Axel Tischer war bei WWE beispielsweise. Wie geil ist das denn?
Ja, also da muss ich auf jeden Fall die Talente loben. Also so ziemlich die ganze Card. Sowohl die eigenen Talente, die auch wirklich überzeugt haben, aber auch jetzt, ich sag jetzt mal, wie du schon sagst, Axel Tischer, Lex Cervalo, Mila Smith, Jay Nero, Hector, Max Berg, Pascal Spalter, ich könnte es weitermachen und weitermachen und es gab Tickets, die mit 10 Euro beginnen. Also es gab schon tatsächlich fast schon Infos, wie wir hätten auch mehr gezahlt für die Show, als auch solche Antworten. Aber ja, bei so einer Show, bei so einer Kulisse, mit diesen Matches, bei den Preisen, die wir haben, also uns ist diese Connection zu den Fans wichtig. Uns ist wichtig, dass die Fans sich wohlfühlen, sich auch geschätzt fühlen, dass wir auch jedes Feedback annehmen. Und ich denke auch diese Preise, das ist auch eins dieser Zeichen. Also es wäre nicht neu im Wrestling Europa, sage ich mal, wenn wir für gewisse Plätze das Doppelte verlangt hätten und einfach 2 Trinkflaschen auf den Tisch gestellt hätten als Dankeschön. Aber das ist nicht das Ziel. Wir wollen einfach gemeinsam mit den Fans eine super Show haben. Und ich denke, oder ich hoffe, dass alle eben als ja glückliche Gewinner diese Show verlassen haben und dass natürlich keine Verletzung, dass nichts dergleichen passiert ist, rundet es natürlich perfekt ab.
Dann positiv hervorzuheben war natürlich die Location. Das E-Werk in Erlangen ist schon echt cool. Und schön war auch, dass es 2 wirklich sehr coole Frauenmatches gab. Liebe Grüße an Faye übrigens. Du hattest ja den krassesten Spot aller Frauen an dem Tag. Da ist sogar mir persönlich das Herz in die Hose gerutscht, obwohl wir ja im Training die ganze Zeit geübt haben und ich auch wusste, was dich erwarten würde. Und vielleicht noch von mir persönliches Feedback, außer natürlich, dass es einfach super cool war. Es war einfach mega toll und auch spannend zu sehen, wie chillig die ganzen WrestlerInnen alle sind. Also man hat ja irgendwie so manchmal so die Vorteile, wie wird es wohl sein, wenn so viele aufgepumpte Muskel-Ottos und Muskel-Ottorinas aufeinandertreffen? Aber ich würde ungelogen mit jedem und jeder, der oder die da war, sofort und bedenkenlos einen Döner essen gehen, weil die wirklich alle cool und nett sind.
Ja, da kann ich im Endeffekt, also ich möchte auch nicht zwingend jetzt die Namen der Nicht-Aktiven erwähnen, weil es sind einfach so viele und ich möchte keinen vergessen. Ich weiß natürlich, was jeder von denen leistet, ob es jetzt die Supporter sind, die Backstage-Crew, die Ringrichter, die Musik-Crew, Einlass-Crew, also jeder hat einen super Job gemacht und ja, die Faye, Daumen hoch, also da muss man natürlich auch den Mut haben und sie hat es auch super umgesetzt.
Also wie gesagt, für mich war das ja wirklich alles gechillt und super nette Leute. Aber ist es denn normal? Ist es Backstage immer so ruhig und gechillt? Oder war das was ganz Besonderes? Oder ich habe nur was nicht mitbekommen? Wie war es denn bei dir? Weil du warst ja der Ansprechpartner.
Also ich kann sagen, dass alles in regulären Maßen war. Es war alles freundlich, respektvoll. Die Leute sind eben Profis. Und es macht auch Spaß, in diesem Klima zusammenzuarbeiten, als so tatsächlich nichts, was ich jetzt hervorheben könnte. Nein.
Aber besonders hervorheben möchte ich hier den Schiedsrichter Tim. Der ist ja wohl der coolste Typ von allen und der ist so hilfsbereit. Der hat mir so viele Tipps gegeben und hat so viel mir noch erklärt und alles drum und dran. Also da habe ich mich gleich viel zuversichtlicher gefühlt vor meinen Matches. Und deswegen nochmal ein ganz großes Dankeschön an den Schiedsrichter Tim. Liebe Grüße. Und auch ihr, liebe HörerInnen, könnt natürlich jetzt ein bisschen Danke sagen. Einmal natürlich an uns, denn 5 Sterne bei Apple und bei Spotify und so weiter sind natürlich ein wunderbares Weihnachtsgeschenk. Vor allen Dingen aber könnt ihr natürlich, falls ihr Interesse habt, auch dem Tim ein bisschen Danke sagen, indem ihr Tickets kauft, denn zum Beispiel am 15.03. ist bereits das nächste Event und zwar in Forchheim in der VR-Eventhalle. Und ja, mir bleibt gar nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank, dass du Zeit hattest, obwohl du ja immer noch in der Regenerationsphase bist. Und ich wünsche dir natürlich frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und das wünsche ich natürlich auch unseren ZuhörerInnen.
Vielen Dank für die Möglichkeit. Ich wünsche auch dir, deiner Familie die beste Zeit und auch allen Zuhörern und danke auch für die Werbung für den 15. März. Auch da wird es sicherlich besondere Momente geben und auch dich erneut im Ring.